Schönen guten Morgen. Ist ein bisschen sportlich hier immer hoch und runter zu springen, aber das hält ja jung. Ich möchte euch an einem schönen Erlebnis teilhaben lassen. Letzte Woche war ich auf einer Fortbildung und da war ein russlanddeutscher Kollege und er: Axel, wie alt bist du? Ich so: Schätz mal. Und er: 44. Ich sage: Danke, danke. Das kommt, weil ich hier immer hoch und runter springe. So, ihr Lieben, ich fange an mit einer Frage, die hoffentlich mit deinem Leben was zu tun hat. Und zwar: Hast du schon mal die Erfahrung gemacht, dass du etwas so richtig verbockt hast? Also ich meine jetzt moralisch, richtig was falsch gemacht hast, gegen Gott, gegen Menschen, gegen dich, was auch immer. Und dann hast du eine zweite Chance bekommen. Hat sich gut angefühlt, ne? Wenn das so war. Oder ist dir schon mal aufgefallen, dass du ziemlich viele Schwächen hast, die Sachen nicht so gut machst und du trotzdem dabei sein darfst, worum immer es sich handelt? Und da hat die Bibel ein Fachwort für, das nennt sich Gnade. Ja, du wirst gesegnet, dir passiert Gutes, obwohl du eigentlich Sachen falsch gemacht hast. Und das Thema möchten wir heute beleuchten am Ende unserer kleinen Predigtreihe, das habt ihr gar nicht gemerkt, nämlich Predigtreihe bezüglich biblischer Personen. Wir hatten ja vorletzte Woche Esther, dann hatten wir letzte Woche Mose und heute wollen wir uns das am Beispiel Gnade, am Beispiel von Petrus angucken. Und deswegen heißt die Predigt heute: Du kannst mich trotzdem gebrauchen, Gott. Wieder ein wunderbares KI-Bild, als wäre man dabei gewesen. Links seht ihr Jesus, rechts Petrus, genau. Und ich steige da mit einem Text ein, den wir nachher am Ende nochmal genau beleuchten werden, der sehr bekannt ist im Johannesevangelium. Das schildert diese Szene in 21, Vers 15. Da heißt es: Nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Petrus erwiderte: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte: Dann weide meine Lämmer. Gut, wir wollen uns jetzt also mal Petrus angucken. Wer war er? Petrus war ein Fischer, das heißt, er war ungebildet, kannte sich aber trotzdem natürlich in der Bibel aus, also im Alten Testament, das ist ja die Bibel der Juden, weil das damals eigentlich, also das gehörte zur religiösen Grundbildung dazu, dass man sich in den Schriften irgendwie auskannte, auch wenn man vielleicht selber nicht lesen konnte, aber die haben da Sachen auswendig gelernt und alles. Genau, aber er war Fischer, ein einfacher Mann und er wird nach einem Erlebnis mit Jesus, ein Wunder, das er erlebt hat mit Jesus, in den Dienst von Jesus gerufen. Da hat Jesus nämlich gepredigt und er und seine Kumpels hatten schon die ganze Nacht versucht, Fische zu fangen. Und dann sagt Jesus einfach mal ganz locker: Fahrt doch jetzt nochmal raus, jetzt klappt's. Und wir haben schon die ganze Zeit probiert, das hat nicht hingehauen. Aber wenn du sagst, Herr, sie machen's und was passiert? Die Netze laufen über, ein echtes Wunder. Er ist total geschockt und fasziniert und Jesus sagt zu ihm: Folge mir nach. Und so wird er eben dann ein Jünger von Jesus. Und wir denken ja immer nur, wenn wir an Petrus, nicht wir, aber viele Menschen denken, wenn sie an Petrus denken, ja, das ist Sankt Petrus und der steht an der Himmelstür mit einem Schlüssel oder so. Das sind alles Sachen, die sind nicht jetzt biblisch oder so. Aber Petrus ist eine der gewaltigsten Figuren, sagen wir mal so, Personen, die in der Nachfolge von Jesus waren. Und durch sein Leben kann er uns so beeindrucken. Und da fange ich erstmal an mit den positiven Eigenschaften. Egal wie seine Bildung war, er war ein selbstbewusster Mann. Er war wild, könnte man fast sagen. Er war nicht faul, also er hat Dinge getan. Der hat einfach mal Sachen gemacht. Und Gott liebt solche Menschen, die nicht nur theologisieren, sondern die wirklich für ihn unterwegs sind. Und er liebte Jesus und ist dadurch über sich hinausgewachsen. Und Jesus hat ihn ja berufen mit den Worten: Mensch, du meinst da was Gutes erlebt zu haben mit deinem Fischfang, aber ab jetzt wirst du Menschen fischen. Und er hatte viele gute Eigenschaften. Wir werden heute aber über die sprechen, die nicht so gut sind, aber fairer halber möchte ich am Anfang über das sprechen, was ihn positiv ausgezeichnet hat, weshalb wir auch heute noch bewundern, sag ich mal, über ihn sprechen. Also er hatte dieses starke Selbstbewusstsein, er war krass drauf und dieses starke Selbstbewusstsein steht ja jetzt im Gegensatz zu der zu den Minderwertigkeitsgefühlen, die Mose hatte, von der wir letzte Woche gehört haben. Da war Petrus irgendwie ganz anders und er war wirklich wagemutig. Also es gibt da eine Geschichte, wo er mit seinen Kumpels, also den Jüngern, im Boot ist. Es kommt ein Sturm und es passiert, dass Jesus übers Wasser läuft, ihnen entgegenläuft. Und was sagt Petrus? Wenn du es mir sagst, dann komme ich jetzt raus zu dir. Da muss man erstmal drauf kommen. Und Jesus sagt, komm. Und er klettert über die Reling da und geht auf dem Wasser. Dann kriegt er Zweifel, versinkt, Jesus holt ihn wieder raus. Aber das sich erstmal zu trauen, da merkt man, der Typ war ein Charakter wirklich. Ja? Er war geistlich interessiert und offen. Er hat Fragen gestellt wie, Gott, wie oft sollen wir vergeben? Und Jesus sagt, 7 mal 70 Mal, also unendlich oft. Er ist zu Jesus gegangen, nachdem er geredet hat, gesagt, sag mal, kannst du uns das Gleichnis nochmal erklären? Das haben wir da nicht verstanden. Ja? Also er war wirklich offen. Und er war derjenige, als Jesus seine Jünger gefragt hat, wer sagen eigentlich die Leute, wer ich so bin? Ja, Elia und der und so. Und dann sagt Petrus auf einmal, du bist der Christus, der Sohn des Hochgelobten. Und Jesus sagt, das hat dir kein Mensch verraten, sondern mein Vater im Himmel hat dir das offenbart. Also da war wirklich eine geistliche Offenheit da. Und er gehörte zum Inner Circle, zu den engsten Freunden von Jesus. Das waren ja eben Petrus, Johannes und Jakobus. Von den 12 hatte er nochmal 3 so richtig um sich. Und an einer Stelle sagt dann eben Jesus zu ihm, und ab jetzt heißt du nicht mehr Simon, sondern Simon Petrus. Und Petrus heißt Fels oder Felschen, wie auch immer. Und auf dich werde ich meine Gemeinde bauen. Das ist diese eine Bibelstelle, aus der die katholische Kirche dann abgeleitet hat, dass es ein Papstamt gibt, das sich immer weiter vererbt und so weiter oder immer weitergeführt wird. Das sehen wir nicht so. Aber es deutet an, dass Jesus gesagt hat, mit dir will ich Gemeinde bauen. Mit dir kann man was anfangen. Er gehörte zu denen, die Jesus leibhaftig nach der Auferstehung gesehen haben. Das muss auch ein imposanter Moment gewesen sein. Und dann gehe ich jetzt schon weiter. Nach der Auferstehung von Jesus wurde Petrus mit dem Heiligen Geist erfüllt und erhielt die erste Predigt der neu gegründeten christlichen Kirche. Und 3000 Menschen haben sich bekehrt. Das mal zu erleben, das möchte ich auch gerne mal erleben, ja. Dann fängt er an, Wunder zu tun, so wie Jesus das getan hat und auch zu seinen Jüngern gesagt hat, ihr werdet Wunder tun, so wie ich. Er heilt einen Gelähmten am Tempel mit Johannes zusammen. Er heilt später noch einen anderen, Aeneas heißt er. Dann hat er zu den Pharisäern, die ihn dann einbestellt haben oder sie einbestellt haben, hat er vor denen gepredigt. Und die Pharisäer, die hochgebildet waren, sagten, wie kann der Mann so reden? Wie kann ein ungebildeter Fischer so reden? Dann wird es noch krasser. Die Menschen legen, wenn sie wissen, Petrus kommt heute, dann haben sie die Kranken auf die Straße gelegt, dass nur wenn der Schatten von Petrus auf sie fiele, so war die Kraft Gottes auf ihm, dass die Kranken geheilt wurden. Also der Mann hat wirklich so was erlebt. Gott hat aber auch durch ihn Gericht gewirkt. Wer an die Geschichte von Hananias und Sapphira denkt, die haben die Gemeinde belogen und sind dann auf ein Gerichtswort von Petrus hin tot umgefallen. Das gleiche hat er dem Zauberer Simon angedroht und der ist dann wirklich ganz klein mit Hut geworden. Und dann der absolute Höhepunkt, er erweckt eine Frau zum Leben, Tabitha. Die war tot, die Totenklage wurde schon gehalten. Petrus war in der Nähe, wurde gerufen, kniet sich neben dem Bett nieder und sagt, nachdem er gebetet hat, Tabitha, steh auf. Und die steht auf und alle sind aus dem Häuschen. Dann ist er derjenige, der das Evangelium als erster zu den Heiden gebracht hat. Ja, für die Israeliten oder Juden waren ja die Nicht-Israeliten unrein. Und die dachten, das Evangelium mit dem Erlöser und Christus und Messias, das war nur für die Juden. Aber Gott hatte mehr im Blick, er hatte die ganze Welt im Blick. Und er schickt Petrus zu dem römischen Hauptmann Cornelius und dort predigt Petrus. Der Heilige Geist fällt auf die Leute, die im Haus sind, die fangen an, neuen Sprachen zu beten. Die ersten heidnischen Pfingstler waren das quasi und die christliche Kirche breitet sich aus. Auf Petrus gehen 2 Briefe im Neuen Testament zurück, die er hat schreiben lassen. Er konnte ja selbst nicht schreiben. Und er wurde dann eben zu diesem bedeutenden Leiter der christlichen Kirche. Also wir könnte man jetzt so sagen, der Mann hatte es wirklich drauf. Der hat sich von Gott gebrauchen lassen. Eine Kraft im Reich Gottes. So, wir möchten jetzt heute aber seine, sagen wir mal, Schattenseiten betrachten, weil das ist oft etwas, was uns weiterhelfen kann. Stärken beeindrucken, Schwächen beeinflussen, sagte jemand mal. Und das ist jetzt auch so was Cooles an der Bibel, dass sie offen über die Schwächen ihrer stärksten Protagonisten spricht. Ob es jetzt König David ist im Alten Testament, der die Ehe gebrochen hat, ja, das wird schonungslos aufgedeckt. Und jetzt wird eben auch über Petrus schonungslos aufgedeckt, was er für andere Seiten hatte. Und das spricht für mich für die Authentizität der Bibel. Wenn es nämlich wirklich nur ein menschengemachtes Buch wäre, ja, Menschen haben versucht, was Positives über ihre Religion, über ihren Religionsstifter, Jesus und so weiter aufzuschreiben, dann hätte man normalerweise sowas nicht reingeschrieben, sondern man hätte die alle in einem guten Licht dastehen lassen. Das ist eigentlich normalerweise das, was gemacht wird, wenn man irgendwie was Großes aufbauen will. Keiner spricht dann über die Schwächen, die das Unternehmen oder die Unternehmensleiter haben. Das ist das eine, das ist das Coole. Und das Zweite ist, wenn wir über diese Schwächen hören, dann wissen wir, dass der entscheidende Faktor bei allem, was wir für Gott tun, ist Gott, ist nicht der Mensch, sondern Gott ist der entscheidende Faktor. Er wirkt sogar in den Schwächen. Und deswegen gehen wir da jetzt mal weiter rein. Was waren seine Schwächen und sein Versagen? Erstens, er war genauso ein selbstsüchtiger Typ wie die anderen Jünger auch. Nämlich er stellt die Frage, Herr, wir haben ja jetzt alles hier für dich verlassen. Was kriegen wir dafür? Was wird der Lohn sein? Lohnt sich das quasi? Ja? Und er kriegt auch eine Antwort von Gott, ja, es wird sich lohnen, aber die Herzenshaltung wird schon mal offenbart. Dann war er jemand, der geredet hat und dann erst nachgedacht hat. Kennt ihr solche Menschen? Bist du es selbst vielleicht? Und hast es schon öfters mal bereut, wenn du was gesagt hast? Es gibt eine Szene, da geht Jesus mit Petrus und Johannes auf einen Berg und auf einmal passiert etwas Übernatürliches. Es erscheint eine Wolke und in dieser Wolke erscheinen Elia und Mose und reden mit Jesus darüber, dass er jetzt die Erlösung bewirken wird, dass er sterben wird in Jerusalem und so weiter. Also hochdramatische Sachen. Ich habe mir vorgestellt, wenn ich da dabei gewesen wäre, ich hätte mich wahrscheinlich hinter so einem Fels versteckt, dass ich da nicht vom Blitz erschlagen werde oder so. Dass ich hätte mir so um die Ecke geguckt, irgendwie so, was machen die, sind die noch da irgendwie? Und was macht Petrus? Wir könnten hier Hütten bauen. Eine für dich, Jesus, eine für Elia und dann noch eine für Mose. Er wusste, und dann sagt die Bibel einfach nur, er wusste aber nicht, was er sagte oder sagen sollte. Und die Wolke verzieht sich dann eben auch. Und ich muss dann immer an denken, in den 70er Jahren gab es mal ein Lied von Mike Krüger, das hieß Mein Gott Walter. Ja. Mein Gott Walter. Und da habe ich bloß gedacht, so dass sie da gestanden haben und dann, oh mein Gott, Petrus, du kannst jetzt nicht in so einer heiligen Szene jetzt so einfach, so völlig unsensibel. Aber das ist ja manchmal bei diesen Charakteren, die selbstbewusst sind, die wild sind, die krass drauf sind, die ballern nochmal einfach so Sachen raus. Genau. Ja, und dann, als Jesus in tiefster Not war, nämlich im Garten Gethsemane, wo es darum gehen sollte, dass er wusste, er würde jetzt bald gekreuzigt werden, wo Jesus solche Angst hatte, dass er anfing, Blut zu schwitzen. Und er hatte vorher zu seinen Jüngern gesagt, betet mit mir in dieser schweren Stunde. Und er kommt wieder und alle sind eingepennt, inklusive Petrus, der sonst immer das große Wort irgendwie geführt hat und das passiert mehrmals. Oder Petrus war ja 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs und eine grundlegende Wahrheit, die er mitbekommen hat, war, wir lieben unsere Feinde. Er hat ja mitbekommen, wie die Pharisäer Jesus fertig gemacht haben und so weiter und liebt eure Feinde, das hat er an der Bergpredigt gehört. Und dann kommt es zur Situation, Jesus soll abgeholt werden von den jüdischen Wächtern dort oder Römern auch. Und dann, was macht er? Er zieht das Schwert und haut dem einen das Ohr ab. Ja? Und Jesus, oh, Petrus, ne, und nimmt das Ohr und heilt es, packt es da quasi wieder ran. So nach dem Motto, ich meine, das musst du dir vorstellen. Einige machen ja hier eine Ausbildung oder haben eine Ausbildung gemacht und der Meister oder der Geselle bemüht sich, dass du das jetzt verstehst und richtig machst nach 3 Jahren. Und das war ja hier eine geistliche Ausbildung. Und nach 3 Jahren Ausbildung, und Jesus sagt, also ja, okay, also wir merken, da war schon einiges nicht so ganz in Ordnung. Und jetzt kommen wir aber, gehen wir weiter in die Tiefen rein. Aufgrund seines Selbstbewusstseins gibt Petrus einen sehr krassen Treueschwur gegenüber Jesus ab, nämlich in Johannes 13, Vers 37, Vers 38, da sagt Jesus eben, ihm steht schwere Zeiten bevor und dann sagt Petrus, warum kann ich jetzt nicht mitkommen, Herr, fragte er. Ich bin bereit für dich zu sterben. Jesus antwortete, für mich sterben? Nein. Ehe morgen früh der Hahn kräht, wirst du 3-mal leugnen, mich auch nur zu kennen. Krasse Ansage, oder? Das heißt, Petrus ist jemand, der den Mund gerne mal sehr, sehr voll nimmt. Und die Frage ist, kennst du solche Menschen? Bist du vielleicht selbst sogar manchmal jemand? Ich weiß es nicht. Ich weiß noch, aus meiner Jugendzeit hatten wir einen Kumpel, der war sehr beliebt. Das Problem ist nur, er war total unverlässlich. Ja, okay, wir treffen uns dann um 2, ne? Ja, ich komme dann. Und man wusste vorher schon, dass er nicht kommen wird oder später kommen wird oder wie auch immer. Und dann war das immer so, man kann sich nicht so ganz auf sein Wort verlassen. Und ich weiß nicht, ob du das selbst auch schon mal erlebt hast, wie sich das anfühlt, etwas zuzusagen und das dann nicht zu halten. Ist nicht so schön. Aber es geht ja weiter. Jesus wird dann jetzt tatsächlich verhaftet und kommt vor das jüdische Gericht. Also eine todernste Situation. Und dann lesen wir in Johannes 18, die Verse 16 bis 18. Petrus stand draußen vor dem Tor. Da sprach der andere Jünger mit der Türhüterin und sie ließ auch Petrus herein. Die Frau fragte Petrus, bist du nicht auch einer von den Jüngern, die zu Jesus gehören? Er sagte, nein, das bin ich nicht. Die Wachen und die Bediensteten standen um ein Kohlenfeuer, das sie angezündet hatten, weil es kalt war. Und Petrus stand bei ihnen und wärmte sich. Inzwischen wird jetzt quasi hinter verschlossenen Türen, aber wir kriegen einen Einblick durch das, was die Bibel sagt, wird Jesus jetzt der Prozess gemacht. Und das ist so ein sogenannter Schauprozess oder auch ein Scheinprozess, kannst du sagen. Das Ergebnis ist eigentlich schon klar. So wie damals bei den Nazis, Volksgerichtshof, war schon klar, die müssen sterben, jetzt müssen wir noch irgendwie so eine Show abziehen. Das heißt, Jesus wird jetzt dort ungerecht behandelt, er wird teilweise auch misshandelt, wird da schon geschlagen, es werden falsche Zeugen aufgefahren. Also Jesus ist jetzt wirklich in einer schlimmen, unangenehmen Situation. Und das, was man sich, glaube ich, dann in dieser Situation am meisten wünscht, sind Freunde, die zu einem stehen. Und wir haben noch im Hinterkopf her, also ich gehe mit dir durch dick und dünn. Da lesen wir ab Vers 25. In der Zwischenzeit stand Simon Petrus immer noch am Feuer und wärmte sich, als sie ihn erneut fragten. Bist du nicht auch einer von seinen Jüngern? Er leugnete, das bin ich nicht. Doch ein Diener des Hohenpriesters, ein Verwandter des Mannes, dem Petrus ein Ohr abgeschlagen hatte, fragte ihn, habe ich dich nicht dort im Olivenhain bei Jesus gesehen? Wieder leugnete Petrus, und in diesem Augenblick krähte ein Hahn. Und in einem anderen Evangelium heißt es, und da ging Petrus weg und weinte bitterlich. Das sind, finde ich, Szenen, da kann man nicht einfach weiterlesen und nächste, jetzt geht's weiter und so, sondern das muss man mal sich auf sich wirken lassen, was für eine hochdramatische, emotionale Situation das war. Und ihr müsst euch vorstellen, Petrus hat das 3-mal gemacht. Er hätte ja nach dem ersten Mal sagen können, okay, da war jetzt falsch, jetzt mache ich es aber besser. Nein, er zieht es durch. 3-mal verleugnet er Jesus. Und wo er da bitterlich weint, da kann ich mir richtig vorstellen, wie ein Film vor seinem inneren Auge ablief, wo er nochmal das rekapituliert hat, was er da gerade gemacht hat, mit wem er das gerade gemacht hat. Er war 3 Jahre lang mit Jesus zusammen, wo sie erkannt haben, das ist ein übernatürlicher Mann, das ist nicht nur ein Prophet, das ist der Christus. Ja, ist ja schon mal so ein Ding, aber jetzt kommt er noch, an einer Stelle sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich nenne euch nicht Diener oder Knecht oder Sklaven, sondern ich nenne euch meine Freunde. Das hat er zu den Zwölfen gesagt, zu denen Petrus gehörte. Aber er gehörte auch noch zu den drei ganz Besonderen, die zu den ganz krassen Erlebnissen mit dazugeholt wurden. Von Johannes heißt es, er lag an der Brust von Jesus. Das machen wir heute sowas nicht, das ist da kulturell einfach bedingt. Aber ich will damit sagen, ich kann mir vorstellen, wie Petrus da gestanden hat und dann, Moment, was habe ich gerade getan? Ich habe den verleugnet, der mich Freund nennt, der Gottes Sohn ist. Das ist zwar nicht Verrat, so wie Judas das gemacht hat, aber verleugnet werden, stell es mal vor. Wie würde sich das für uns anfühlen? Nee, erkenne ich nicht. In der Schule, deine beste Freundin wird von irgendjemandem gemobbt. Dir wird angedroht, du kriegst auch eins drauf. Nee, ich kenne die gar nicht. Das ist ja Ablehnung, Verleugnung eben. Da gehen ja so ganz krasse Gefühle in einem ab. Und Jesus hat ja unter Beweis gestellt, er war ganz Gott, deswegen hat er nie gesündigt. Aber er war auch ganz Mensch. Er ist müde geworden. Er hat mit Kindern sich gut verstanden. Er hat Wein getrunken. Er wurde auch mal sauer auf seine Jünger. Habt ihr ja dann immer noch nichts gelernt? Das heißt, er hat die ganze Bandbreite der Gefühle auch wieder gespiegelt. Also wir dürfen jetzt nicht so tun, als wenn, naja, der war halt Gott. Da kann sowas ja mal passieren. Ich hoffe, wir können uns da selber schon mit identifizieren. Jetzt einfach so langsam so ein bisschen, was Jesus da erleben musste. In einem anderen Evangelium heißt es ja noch dramatischer. Und als er dann eben das dritte Mal, als Petrus ihn das dritte Mal verleugnet hat, da blickte Jesus ihn an. Also das ist wirklich echt epic. So, und jetzt wird es ja dann noch schlimmer. Jetzt wird Jesus gegeißelt und gekreuzigt. Und wir gehen ja jetzt auf Karfreitag und Ostern zu. Und da gibt es ja auch entsprechende Filme, wie brutal und grausam und grässlich das war. Und das hat Petrus ja alles mitbekommen. Das wäre an sich ja schon schlimm, aber dann da zu stehen und zu wissen, das ist mein Freund, von dem ich mich gerade quasi abgewandt habe, denn das bedeutet es ja, jemanden zu verleugnen. Da kannst du nicht sagen, ja, ich kenne dich zwar nicht, aber eigentlich bist du voll der beste Freund, sondern das ist eine innere Abwendung gewesen, die da passiert ist. Und Jesus wird jetzt also gekreuzigt. Und wir wissen das jetzt als Christen später, er wurde stellvertretend für unsere Sünden gekreuzigt, ist da gestorben. Das wussten die Jünger da in dem Ausmaß noch nicht. Für die ist jetzt einfach erstmal nur der beste Freund, jemand, der nur Gutes getan hat. Ne? Musst du dir ja vorstellen, die haben den ja beobachtet, die haben mit dem zusammen gegessen, im Nachtlager da gehabt und so weiter. Und die haben gesagt, der hat nicht einmal gesündigt. Wir haben denen noch nie was Falsches sagen, machen oder sonst wie hören. Also nichts hat er falsch gemacht. Und der wird jetzt gekreuzigt. Wie gesagt, wir wissen jetzt später, er starb stellvertretend für unsere Sünden, aber das war eine ganz schlimme Situation. Und weil Jesus eben selbst nie gesündigt hat, konnte Gott ihn am dritten Tage von den Toten auferwecken. Das war nur bei Jesus möglich. Jeder andere Mensch wäre verloren gegangen, aber Jesus war zu Unrecht im Totenreich, er gehörte da nicht hin, er war da freiwillig hingegangen und hat dadurch die Erlösung für uns bewirkt und kann uns dadurch retten vor dem Totenreich. Das heißt, Jesus ist dann auferstanden und erscheint jetzt seinen Jüngern an verschiedenen Stellen, verschiedene Situationen, Ungläubiger, Thomas und so weiter. Und dann kommt es eben zu der Szene, dass Jesus sich seinen Jüngern offenbart und sie frühstücken gemeinsam. Und jetzt kommt es zu dieser epischen Szene und es ist so wichtig, sich vorher Gedanken gemacht zu haben, wie muss das für Jesus gewesen sein? Es folgt jetzt eine ergreifende Szene der Versöhnung. Johannes 21, 15 bis 17. Nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus, denkt an die Gefühle, die ihr eigentlich haben müsstet, die du hättest. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Petrus erwiderte, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann weide meine Lämmer. Jesus wiederholte die Frage, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann hüte meine Schafe. Noch einmal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus die Frage zum dritten Mal stellte und sagte, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann weide meine Schafe. Das ist jetzt Seelsorge at its best. Absolut klar, aber ohne Vorwürfe. Wie würdest du so ein Gespräch beginnen mit dem, der dich verleugnet hat? Würdest du da so ruhig bleiben? Würdest du nicht erstmal anfangen mit, ich wollte mal sagen, wie sehr mich das verletzt hat und so weiter? Er macht keine Vorwürfe, aber es wäre trotzdem super unangenehm für Petrus. Er fängt an damit, dass er Petrus mit den anderen vergleicht und sagt, hast du mich mehr lieb als den anderen, als die anderen? Aber jetzt checken wir ja, deswegen war die Vorgeschichte so wichtig. Petrus hat wirklich von sich gedacht, dass er ein besserer Jünger ist als die anderen. Dass er Jesus wirklich mehr lieb hat als die anderen. Und er sagt dann auch nicht, nein, habe ich doch nicht. Sondern er gibt so eine komische Antwort, so eine ausweichende Antwort. Ja, du weißt, dass ich dich lieb habe. Also so ein Mittelding, ja. Und dann eben das Entscheidende daran, dieses sich besser fühlen als andere, wird durch diese Fragen und auch die erste Frage schon, wird abgeräumt. Du liebst mich nicht mehr als die anderen, das wissen wir beide, das hast du unter Beweis gestellt. Sei nicht so arrogant. Selbstbewusstsein ist gut, aber bei dir ist es im Grunde genommen zu viel. Das heißt, Jesus geht jetzt hier einen Seelsorgeprozess im Kleinformat, der Petrus total in seinem Inneren verändert. Und schon das erste Mal endet das damit, dass er sagt, dann weide meine Lämmer. Das heißt, Jesus schmeißt ihn nicht raus, sondern sagt, okay, ich sehe hier eine erste Erkenntnis, du darfst im Dienst weitermachen. Und die Lämmerweiden sind ja nicht die echten Lämmer, sondern das sind ja sprichwörtlich die ersten Christen werden damit gemeint sein. Du wirst weiterhin ein Leiter, ein Hirte in meiner Kirche sein. Ich weiß nicht, ob Petrus dann gedacht hat, puh, gut, dass ich noch dabei sein darf oder what, ich darf immer noch dabei sein? Aber es ist erst einmal. Das Ganze findet jetzt ja dreimal statt. Und man braucht die Frage nicht stellen, warum ist es dreimal? Natürlich, weil Petrus ihn ja auch dreimal verleugnet hat. Das heißt, Jesus führt jetzt Jesus dreimal in eine Umkehr rein. Er muss jetzt diesen Schmerz im Grunde genommen nochmal durchleben, indem er sich davon lossagt und sagt, nein, so bin ich eigentlich nicht, so will ich eigentlich nicht sein, ich bin derjenige, der dich liebt. Das heißt, wir finden hier wirklich eine klassische Seelsorgesituation. Er wird in eine Umkehr hineingeführt. Und meine Frage ist an dich mal so zwischendurch, würdest du so jemanden eigentlich wieder in den Dienst einsetzen? Ganz ehrlich, wir würden wahrscheinlich sagen, man kann sich viele Fehler erlauben, aber sowas Krasses. Aber Petrus lässt sich erreichen und er kehrt um zu Jesus. Dreimal. Weil wenn jemand Buße tut, das heißt ja nichts anderes, umkehren. Buße heißt nicht büßen, sondern umkehren. Leider, die Wortbedeutung hat sich verschoben bei uns im Deutschen. Wenn jemand bereit ist, umzukehren, ist eigentlich alles wieder möglich. Und König David ist das beste Beispiel, der die Ehe gebrochen hat und den Ehemann dann auch noch umgebracht hat. Und trotzdem, nachdem er umgekehrt ist, durfte er nachher noch Psalmen schreiben und Israel regieren. So ist unser Gott. Wir denken an die Ausgangsfrage, kannst du mich trotzdem gebrauchen, Herr? Und die Antwort ist jetzt schon mal, ja. Wenn wir zu Gott umkehren, ist immer, Gott ist ein Gott der zweiten und dritten und vierten Chance. Aber jetzt nochmal, warum quält sozusagen Jesus ihn dann nochmal? Weil ihm wirklich jetzt sein ganzes menschliches, fleischliches Selbstbewusstsein genommen wird. Er wird hier quasi gedemütigt. Ja? Hat er natürlich selbst verschuldet, aber es geht jetzt richtig in die Tiefe seines Charakters rein. Du bist nicht so klasse, wie du denkst. Und jetzt kommt das Entscheidende. Und das, dieser Prozess, ist die Grundlage dafür, dass er danach diesen Hammer-Mega-Dienst machen konnte mit Predigt, 3000 Bekehrungen, Totenauferweckung, Gelähmte können laufen. Erster großer christlicher Leiter neben Jakobus und Paulus natürlich auch der christlichen Kirche. Aber das war nur möglich, weil er gebrochen war von in seinem Stolz, also diesem unguten Stolz. Weil Gott mit stolzen Menschen nicht so viel arbeiten kann. Weil stolze Menschen sind eben stolz auf sich selbst, was sie können, was sie alles richtig gemacht haben, wie sehr sie Gott lieben, wie viel sie gebetet haben, wie viel sie gefastet haben und wie oft sie in der Bibel lesen und was sie alles richtig machen. Wir können in so viele Sachen in Stolz geraten und Jesus und Gott sagt, Disziplin ist gut, aber Stolz ist schlecht und das müssen wir erstmal abräumen. Und erst als das bei Petrus geschehen ist, dass er innerlich ein gebrochener Mann war quasi, da konnte Gott sagen, und wir kennen dieses Wort über Paulus, in deiner Schwachheit bin ich stark. Da geht es jetzt los, dass Gott seine Kraft ausgießen kann über Petrus, weil der da jetzt mit umgehen kann. Stell mal vor, der Petrus vor dieser Geschichte hätte einen Toten zum Leben erweckt. Der hat gesagt, ich bin der absolute Obertyp, ich bin der beste Freund von Jesus. Niemand benutzt mich so wie Jesus, der auferstandene Herr. So wie leider dann später viele Kirchenführer geworden sind. Ja? Aber Petrus war absolut demütig geworden durch dieses Ereignis, das ihn so geschmerzt hat und wo Jesus ihn aber so wunderbar durchführt. Wer schon ein bisschen länger Christ ist, weiß und hat es hier auch gemerkt, hier ist eine verschiedene Variation des Liebst du mich? Ich habe dich lieb, hast du mich lieb? Ja, ich habe dich lieb. Da sind im Griechischen nämlich unterschiedliche Wörter. Da geht es um die Agape-Liebe und die Philia-Liebe, das heißt die freundschaftliche Liebe, das andere ist die göttliche Liebe. Aber da gehen die Auslegungen so weit auseinander, warum das so gesagt wird. Auf jeden Fall kann man auf jeden Fall sagen, dass Jesus hier Petrus innerlich sich mit sich gerungen hat. Wie sehr lebe ich Gott jetzt eigentlich wirklich? Bin ich auf dem Niveau von Gott? Wie freundschaftlich bin ich wirklich mit Gott verbunden? Und es geht richtig in die Tiefe seines Herzens. Und die Message ist, unser Gott hat so eine große Liebe zu uns, dass er bereit ist, mit uns Prozesse zu gehen, wo wir als Menschen schon längst ausgestiegen wären, gesagt haben, mit dem kann ich nichts mehr anfangen, der ist raus, er hat sich nicht bewährt. Den Nächsten bitte. Ja? Und Gott sagt, wenn du Einsicht hast, wenn du es einfach nur einsiehst, dann kann ich mit dir weitermachen und ich kann dich deswegen sogar stärker gebrauchen, als es vorher möglich gewesen wäre. Sowas ist nur bei unserem Gott möglich. Das ist einfach genial. Und deswegen ist die Message, Gott kann uns trotz unserer Schwächen und unseres Versagens gebrauchen. Und das ist etwas, was uns so ermutigen kann für unser ganzes christliches Leben. Es geht ja nicht nur um Dienst, es geht um dein Versagen in der Ehe, es geht um dein Versagen auf der Arbeit, wie auch immer. Gott ist nicht derjenige, der sich von dir abwendet, sondern der dich neu aufbaut, wenn du bereit bist, dich zu demütigen, so wie Petrus das gemacht hat. Dann stehen die Türen immer wieder offen. Und das ist das, wozu Gott uns einlädt und dich auch ermutigt, weil wir werden immer wieder damit konfrontiert werden, dass wir Dinge falsch machen. Aber Gott ist ein Gott der zweiten, dritten, vierten, fünften Chance. Und er will dich verändern, damit er dich stärker gebrauchen kann. Amen. Das Lobpreisteam darf nach vorne kommen. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wir würden alle diese Botschaft begreifen, dann würden wir doch unseren Gott nicht verlassen, wenn wir was falsch gemacht haben, wo er doch uns nicht verlässt. Ja? Wir haben das nämlich total oft, dass Menschen auch Kirchen verlassen, weil sie sich dem Anspruch Gottes nicht genügend fühlen. Natürlich gibt es das auch, wo Leute sagen, und ich will auch nicht davon umkehren, von diesen Verhaltensweisen, dann wird es schwierig. Aber solange eine innere Bereitschaft da ist, sich auf Gott einzulassen, Gott hat immer diese Bereitschaft. Und ich möchte gerne gleich noch für euch beten, aber wir wollen jetzt erstmal Gott danken. Ihr dürft dazu gerne schon mal aufstehen. Ja, Jesus, wir wollen dir danken für deine unendliche Liebe. Danken dir für diese Geschichte. Wir danken dir für das Beispiel, das du uns auch gegeben hast. an Petrus. Aber noch mehr danken wir dir dafür, dass du heute immer noch der gleiche bist und dass du mit uns genauso umgehst, egal wie wir versagen. Danke, dass die Tür bei dir immer offen steht. Und danke, dass du sogar deinen Geist in uns gegeben hast, der uns warnt und der uns aber auch immer wieder zu dir zurückführt. Danke, dass du uns nicht verdammst, Heiliger Geist, wenn wir versagt haben, sondern dass du uns zu Jesus führst. Und dass du im Grunde genommen sagst, sieh auf die durchbohrten Hände, sie wurden für dich durchbohrt, damit du Vergebung haben kannst und immer wieder einen Neuanfang hast. Und dafür wollen wir dir von ganzem Herzen danken, Jesus. Und wir danken dir, Vater, dass du so bist, dass diese Liebe so groß ist, dass wir unsere Feinde lieben können und sogar diejenigen, die an uns so schuldig geworden sind, dass wir uns eigentlich von ihnen trennen würden. Aber du führst uns in die Umkehr, ich preise dich darüber. Und ich möchte jetzt für jeden beten, der hier heute Morgen ist und der sich ja, von Gott distanziert hat aufgrund irgendeines Versagens oder auch wenn du beim Livestream dazu guckst oder auch wenn du es später noch siehst. Gott weiß genau, was du gestern getan hast, letzte Woche. Aber nach der heutigen Predigt weißt du, das ist keine Bedrohung, sondern es ist eine Einladung, gerade dann zu ihm zu kommen, um umzukehren, um Gnade zu empfangen und neu mit Jesus voranzugehen. Ich bete, dass du das tief in die Herzen schreibst, dass so unser Gott ist, ein Gott der Gnade und der Vergebung, der neuen Chance, der Wiederherstellung. Wir preisen dich. Ich bete und ich lade dich auch ein, wenn du dort jetzt auf deinem Platz merkst, dass es bei dir der Fall ist, du vielleicht äußerlich hier anwesend bist, aber innerlich bist du weit weg von Gott, aufgrund der Dinge, die du getan hast, dann lade ich dich ein, komm zu Jesus, so wie Petrus zu Jesus gekommen ist und er macht dir keine Vorhaltung, sondern er führt dich in einen Prozess der Vergebung und Wiederherstellung, wo du mit ihm weitergehen kannst und sogar danach ein noch stärkerer Christ sein kannst. Gott will dich noch stärker gebrauchen als vorher, weil durch alles, was wir auch falsch machen, können wir etwas lernen. Und ich bete für jeden Einzelnen, den das hier betrifft, dass er oder sie dort einen Neuanfang mit Jesus beginnt. Und wir preisen dich, Herr, darüber, dass du so gut bist, Herr. Halleluja. Und ich möchte mich auch noch an die wenden, die heute Morgen vielleicht hier sind und du hast Jesus noch nicht in dein Leben aufgenommen, als den gnädigen Gott, der er ist. Dann kannst du das heute tun. Wir werden nicht Christen durch eine Kirchenmitgliedschaft oder durch eine Säuglingstaufe, sondern indem wir Jesus Christus unser Leben überantworten. Mit all unserem Versagen, aber auch mit den eigenen Plänen und den eigenen Willen. Alles geben wir Gott hin. Das bedeutet es, sich zu bekehren, nämlich Jesus nachzufolgen. Er sitzt auf dem Fahrersitz, er gibt den Weg vor, du ordnest dich ihm unter. Das ist nur ein Gebet, aber es ist eine folgenschwere Entscheidung, zum Guten, wie ich meine. Aber es bedeutet, dass du deine eigenen Pläne und deinen eigenen Stolz wirklich Gott gibst, dich ihm unterordnest und ihn Herr sein lässt. Und wenn du weißt aber, das ist das, was du auch glaubst, was du möchtest, was diesen Schritt, den du gehen möchtest, dann lade ich dich ein, Jesus heute Gnade wirken zu lassen in deinem Leben, dort, wo du sie brauchst. Und wenn dich das betrifft, dann lade ich dich ein, dass wir gemeinsam ein Gebet sprechen, wo du Jesus in dein Leben aufnehmen kannst. Und ich bete das Satz für Satz vor und wenn das ein Gebet nach deinem Willen ist, dann lade ich dich ein, das Satz für Satz mitzubeten. Jesus, ich komme jetzt zu dir und ich gebe dir mein ganzes Leben. Vergib mir meine Schuld und komm du in mein Herz. Ich folge dir nach. Amen. Amen. Wenn du so ein Gebet das erste Mal gebetet hast, dann lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst zu mir hinzukommen, damit ich dir erklären kann, wie deine nächsten Schritte als neuer, wiedergeborener Christ aussehen kann. Ansonsten lade ich euch ein, wenn ihr noch Gebet haben möchtet, hier kommen jetzt gleich Geschwister oder jetzt nach vorne, die sind bereit, euch im Gebet zu dienen, was immer es ist, ob es um Krankheit geht oder Weisheit von Gott, ein Segen von Gott, dann kommt gerne nach vorne und lasst für euch beten. Genau, ansonsten seid ihr natürlich eingeladen, unten jetzt noch Gemeinschaft zu haben oder eben am Freitag zum Lobpreisabend zu kommen oder Sonntag zum Ostergottesdienst. Wir möchten da gemeinsam die Auferstehung von Jesus feiern, was er für uns getan hat. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns gleich noch unten sehen. Ansonsten bis nächsten Sonntag. Tschüss.